Hallo bei Arte Reloaded, dem Podcast für Themen, Fälle und Lösungen aus dem Strafrecht.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz herzlich willkommen zu Arte Reloaded, unser Podcast aus dem Strafrecht, allgemeiner Teil and more, aufbauend auf unserem Buch Fuchs Zerbes, Strafrecht allgemeiner Teil 1. Was wir heute diskutieren wollen, ist die Wirkung einer Berauschung im Strafrecht, weil da gibt es ja einige dogmatische Figuren, die immer wieder zu Verwechslungen führen oder zu Abgrenzungsschwierigkeiten führen. Klammer auf, zu Recht, Klammer zu. Aber vielleicht bringen wir ein bisschen Ordnung in dieses Wirrwarr. Und wenn ich sage, wir bringen diese Ordnung in dieses Wirrwarr, dann meine ich Sara Obino an der Technik, die auch Fragen stellen wird oder das Ganze strukturiert mitgestalten wird, und mich, Ingeborg Zerbes.
Ja, dann wollen wir jetzt uns den Vollrausch mal ansehen. Also wenn in der Fallprüfung zu sehen ist, da ist irgendeine Person mit über 2,5 Promille angetrunken, dann sollten schon die Glocken läuten. Hier liegt Vollrausch vor, und man sollte bedenken, prüfen wir jetzt 287 oder die gute Alec? Bei 287 ist der Kernpunkt, dass ja die Vorhersehbarkeit der gefährlichen Tätigkeit eben nicht gegeben ist. Was ist nun der 287? Worauf müssen wir besonders achten? Und vor allem, woher weiß ich eigentlich, dass ich da keine Vorhersehbarkeit brauche? Weil so genau steht das ja im Gesetzestext auch nicht drinnen.
Ja, also 287 fängt auf die Situation, in der jemand ein Vorsatz- oder Fahrlässigkeitsdelikt begeht, aber in einem Zustand der vollen Berauschung, also in einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung nach § 11 StGB und daher für diese Tathandlung nicht schuldhaft ist. Punkt, Absatz. Das ist einmal auf jeden Fall die Voraussetzung. So, und dann ist zu überlegen, ja, da gibt es ein extra, ist deswegen nicht straflos, ja, aber es gibt ein extra Delikt, das diese Situation auffängt. Das ist ein bisschen kompliziert, aber auch nicht so sehr, ja. Und zwar 287 StGB, die Begehung einer mit Strafe bedrohten Handlung im Zustand voller Berauschung. So, es geht darum, dass man sich, wenn auch nur fahrlässig, betrinkt. Ich verkürze es jetzt, ja. Also es heißt eigentlich, durch den Genuss von Alkohol oder den Gebrauch eines anderen berauschenden Mittels in einen die Zurechnungsfähigkeit ausschließenden Rausch versetzt. Kurz gesagt, man betrinkt sich, und zwar so, dass man nach § 11 zurechnungsunfähig ist. Und in diesem Zustand begeht man dann ein Delikt. So, wie ist diese Konstruktion zu verstehen? Dieses Delikt, das man dann begeht, das ist die Rauschtat, die gilt als eine objektive Bedingung der Strafbarkeit. Das heißt, diese objektive Bedingung der Strafbarkeit muss man nicht im Hinblick auf die Schuld direkt an dieser Handlung prüfen. Das ist der Trick des Gesetzgebers. Sondern man knüpft auch letzten Endes konstruiert vergleichbar, vorsichtig vergleichbar mit einer Übernahmsfahrlässigkeit. Man knüpft auf die frühere, aber hier explizit im Gesetz, an die frühere Tathandlung an und sagt: Grundsätzlich ist ein Berauschen fahrlässig im Hinblick auf spätere Deliktsbegehungen, sagt man. Für diese Fahrlässigkeit gibt es aber kein eigenes Delikt. Man darf sich ja bei uns gepflegt berauschen, ja, auch voll berauschen. Sowohl vorsätzlich, ich betrink mich jetzt ganz bewusst, ich betrink mich einfach, weil ich unglücklich bin oder weil ich besonders glücklich bin. Es gibt mehrere Gründe. Oder ich betrink mich fahrlässigerweise, ich merke nicht, dass ich so viel trinke und auf einmal bin ich völlig paniert. Ja? So, also man trinkt vorsätzlich im Hinblick auf das vollständige Betrinken oder fahrlässig im Hinblick auf das vollständige Betrinken, ist aber zum Glück dafür nicht strafbar. Man ist nur dann strafbar, wenn etwas passiert. Was muss passieren? Eine Rauschtat als eine objektive Bedingung der Strafbarkeit für dieses Delikt sich berauschen. Das ist die eigentliche Konstruktion. Also Berauschen alleine für sich genommen ist natürlich bei uns jedenfalls nicht strafbar, außer es passiert etwas. Das heißt, es wird, wenn du trinkst und dich nachher nicht im Griff hast und dir passiert die sogenannte Rauschtat, also du steigst voll besoffen ins Auto. Hier kann eine voll berauschte Person, die überschätzt sich, die kann eben nicht einmal mehr ins Auto steigen und man könnte sagen, dass ins Auto steigen ist subjektiv sorgfaltswidrig. Nein, die ist volltrunken, die kann gar nichts mehr, ja? Die kann gar nichts mehr einhalten an objektiver Sorgfaltswidrigkeit. Also voll berauscht steigt jemand ins Auto und verletzt jemanden schwer oder leicht oder tötet jemanden, wie auch immer. Dann haben wir eben diesen 287, weil die Berauschung für sich genommen wäre nicht strafbar, aber mit dieser objektiven Bedingung der Strafbarkeit, dass jemand verletzt ist oder dass jemand getötet ist oder irgendetwas anderes passiert, im Rausch, im zurechnungsunfähigkeitsbegründenden Rausch, dann ist man nach 287 strafbar. Aber Achtung, die Strafhöhe ist herabgesetzt. Man ist höchstens, die Strafhöhe ist begrenzt. Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren. Die Strafe darf nicht höher sein, nicht strenger sein, als die Strafe, die für die Rauschtat selber im Gesetz geregelt ist. Ja? Also 3 Jahre bis zu 3 Jahren. Freiheitsstrafe ist angedroht für das Delikt, ein eigenes Delikt 287, aber es darf nicht in diesem Strafrahmen nicht höher sein als die Strafe, die vorgesehen ist für die Rauschtat, wenn sie keine Rauschtat wäre, sondern wenn sie normal begangen worden wäre. Ja? Also für das Delikt müssen wir dann noch einmal schauen, wenn man zum Beispiel eine schwere Körperverletzung im Rausch begeht, sagen wir, im Rausch begeht man eine schwere vorsätzliche Körperverletzung, wäre eine Strafbarkeit von bis zu 3 Jahren möglich. Bei fahrlässig begangener Körperverletzung in Verbindung mit § 287 eine Freiheitsstrafe nur bis 6 Monaten. Warum? 88 Absatz 4 hat eine Freiheitsstrafe von bis zu 6 Monaten. Und 287, die Strafbarkeit wegen 287 darf nicht über die Strafbarkeit für das eigentliche Delikt hinausgehen.
Aber das heißt, ich muss mich also schon zumindest fahrlässig betrinken, um dann zu einer Strafbarkeit zu kommen. Auch hier ist ja das Problem, der Alkohol mindert die Schuld, daher brauchen wir den 287er. Aber was bedeutet es, mich nicht fahrlässig zu betrinken? Also wie betrinke ich mich nicht fahrlässig? Wie komme ich dann zur Straflosigkeit trotz Vorliegen aller übrigen Voraussetzungen des 287?
Also da gibt es natürlich schon Situationen. Also wenn man selbstständig trinkt, dann ist man eben bereits fahrlässig in diesem Sinn des 287. Aber stellen Sie sich die Situation vor, jemand gibt Schnaps in den Wein. Da kippen manche Leute um drauf oder gerade nicht, sondern begehen dann vielleicht ein Delikt und haben nicht selber gesteuert. Darum geht's. Man trinkt selbst gesteuert. Das ist die Idee. Oder man nimmt Medikamente und bei den Medikamenten, die sind in Verbindung mit Alkohol eben mehr berauschend als der Alkohol für sich alleine. Also dass man sozusagen durch diese Medikamente zusätzlich in so einen schneller, als man es vorhersehen kann, in einen solchen Rausch verfällt. Und auf dem Beipackzettel der Medikamente steht aber nichts und der Arzt hat auch nichts gesagt. Ja, also man hat Medikamente, von denen man nicht weiß und auch nicht wissen müsste, dass sie eine solche Wirkung haben. Ja? Oder auch etwas anderes, ich weiß, ich wäre beim Trinken immer wahnsinnig aggressiv, will mich aber betrinken und sperre mich einfach ein. Und Freunde lassen mich raus. Also das ist jetzt ein bisschen ein ausgerissener Fall, aber auch das ist vorstellbar. Ja, es geht immer um Fahrlässigkeit, schon im Hinblick auf spätere deliktische Situationen. Nicht Vorhersehbarkeit im engeren Sinn, wobei auch das teilweise vertreten wird, dass man sozusagen irgendein Delikt begehen könnte, aber die Fahrlässigkeit des Trinkens oder die Vorsätzlichkeit, Fahrlässigkeit des Trinkens wird zumeist gegeben sein. Vielleicht ist der Ausdruck besser, selbstgesteuertes Trinken. Ja, und zwar selbstgesteuert bis hin zu diesem Zurechnungsunfähigkeitszustand. Ja, das muss klar sein. Dem Trinkenden klar sein oder tatsächlich klar sein oder es müsste ihm eigentlich klar sein, auch wenn es ihm nicht klar ist. Ja, selbstgesteuertes Trinken.
Ja, das heißt auch, wenn ich eine besondere Alkoholintoleranz habe und ich weiß das und betrinke mich, kann man auf jeden Fall von fahrlässigem Trinken zumindest schon sprechen. Wenn ich aber eine Alkoholintoleranz, also eine besondere Krankheit habe, die mich Alkohol gar nicht vertragen lässt und mich betrinke, dann würde das die Fahrlässigkeit also ausschließen beim Betrinken.
Außer man weiß von dieser Krankheit. Ja? Also wenn sie das, vielleicht tritt die Krankheit das erste Mal auf oder man weiß nicht, es ist nicht diagnostiziert. Also man hat sozusagen nicht, man weiß nicht, dass man an dieser Krankheit leidet und müsste es auch nicht wissen. Wird auch eher selten der Fall sein. Ja? Also die meisten Menschen, die so eine erhöhte Alkoholempfindlichkeit haben, wissen das. Und dann wäre das Trinken aber auch eben fahrlässig, wenn man es trotzdem tut.
Das heißt, wir haben abgedeckt den Minderrausch und wie wir den prüfen, den Vollrausch bei fehlender Vorhersehbarkeit der späteren gefährlichen Tätigkeit. Aber was ist, wenn ich sehr wohl genau weiß, ich werde später eine gefährliche Tätigkeit vornehmen und versetze mich in Vollrausch? Dann kommt das Stichwort Alek zum Tragen. Was ist das? Es steht nirgendwo im Gesetz. Wo leiten wir uns das her und was bedeutet das genau für meine Falllösung?
Ja, also man hat bei der Alek oder Actio Libera in Causa, das ist eine uralte Rechtsfigur, die auch umstritten ist und ihr Anwendungsbereich ist minimal. Wenn ich jetzt noch einmal, wir sind ja jetzt beim schweren Rausch, also 2,5 Promille aufwärts, also Zurechnungsunfähigkeit herbeiführenden Rauschzustand. Wir sind jetzt nur dort. An sich ist es mit 287 die praktischen Fälle abgedeckt. Ich habe zuvor in die Verurteilungsstatistik geschaut und habe überraschend viele Fälle pro Jahr gefunden. Also so zwischen 400 und 500 Fälle von 287 haben wir tatsächlich. Alig-Fälle ist jetzt meine These, haben wir so gut wie keine oder sogar keine. Brauchen wir das überhaupt? Bei der Actio Libera in Causa, was passiert? Ich betrink mich. Machen wir mal die vorsätzliche Actio Libera in Causa. Ich trinke mir Mut an. Ja? Ich will jemanden verprügeln, erschießen, beleidigen, wie auch immer und kann das nüchtern nicht. Und ich trinke mir ganz bewusst Mut an. Und zwar, ich trinke mir richtig Mut an. Ich trinke mir so viel Mut an, dass ich zurechnungsunfähig bin. Und dann diese Beleidigung, diese Körperverletzung, diese Tötung, wie auch immer zu begehen. Ich trinke, um zu begehen. Ich trinke mit dem Vorsatz, dass ich mich selber zum Werkzeug mache für ein späteres Verletzung- oder Tötungsdelikt oder was auch immer. Das ist die Actio Libera in Causa. Und man könnte sagen, was heißt das überhaupt? Das ist ein lateinischer Ausdruck. Das ist immer, man hat eben früher elegant Latein gesprochen, deswegen haben sie auch im Strafrecht noch immer lateinische Ausdrücke. Was bedeutet das? Tathandlung einer solchen Körperverletzung ist das Sich-Betrinken. Und die Causa, die ist Libera. Ja? Also diese Actio ist frei, frei von Schuld. Aber die Causa, die eigentliche Ursache ist das Trinken. Ja? Also ich setze eine Handlung, eine freie Handlung, begründet in Causa durch das Trinken. Ja? Ich setze also, letzten Endes ist die Trinkhandlung wiederum die eigentliche Tathandlung. Die Trinkhandlung ist die eigentliche Tathandlung, die macht mich zum Werkzeug für ein solches anschließendes Körperverletzungs- oder Tötungsdelikt. Davon, ich glaube, das ist am bildhaftesten. Beleidigungen können auch noch eine Rolle spielen. Ja, ich traue mich nicht, jemanden so gegenüberzutreten und dann besaufe ich mich grenzenlos, kann man sagen, ja, um das endlich zu bewältigen. Oder sonst irgendetwas. Das war jetzt die vorsätzliche Actio Libera in Causa. Es gibt sie auch im Fahrlässigkeitsbereich. Und zwar geht es darum, dass man eben, man versetzt sich in einen Rausch, obwohl man hätte voraussehen können oder müssen, dass man dann im Zustand der Berauschung ein bestimmtes Delikt begeht. Ein bestimmtes Delikt. Und das ist jetzt der Unterschied zu dem vorher besprochenen 287, der Begehung einer mit Strafe bedrohten Handlung im Zustand voller Berauschung. Da geht es nämlich um irgendein Delikt. Aber wenn ich sozusagen dieses Ziel habe, auf Vorsatzebene ist es besonders gut erklärbar, aber auf Fahrlässigkeitsebene gibt es ein Pendant, dass man sich in einen die Zurechnungsfähigkeit ausschließenden Rauschzustand, obwohl man voraussehen kann oder müsste, dass man ein bestimmtes Delikt begehen wird. Denken Sie zum Beispiel wieder an einen Arzt. Er betrinkt sich, obwohl er dann nachher eine Operation, eine Behandlung vornehmen muss. Und dann passiert ihm, nachdem er sich sozusagen betrunken hat, tatsächlich betrunken hat, und zwar die Zurechnungsfähigkeit ausschließend betrunken hat, passiert ihm tatsächlich ein rauschbedingter Fehler. Das ist dann sozusagen dieser bestimmte Bezug auf das Delikt, Körperverletzung. Deswegen könnte man hier mit der fahrlässigen Actio Libere in causa arbeiten. Man betrinkt sich, obwohl man vorausgesehen hat oder hätte müssen, dass man im Anschluss daran ein bestimmtes Delikt, in dem Fall Körperverletzung, begehen wird, weil man Arzt ist und dann sozusagen weiß, man ist in einer Situation, in der man abgerufen werden kann, um eine Behandlung vorzunehmen. Während 287 diese unspezifische Anwendungsbereich hat. Man betrinkt sich fahrlässig und dann begeht man irgendein Delikt, unabhängig davon, was man jetzt vorausgesehen hat oder voraussehen hätte können. Also jedenfalls kein bestimmter Deliktsbezug. Das unterscheidet eigentlich die Actio Libera in causa von 287 und würde auch, wenn man sie anwendet, zu einer entsprechend höheren Strafbarkeit führen können. Nämlich zu einer Strafbarkeit nach dem Delikt, das man dann in einer Actio Libera in causa begeht. Breitestes Anwendungsbeispiel sind wahrscheinlich Unterlassungsdelikte. Man betrinkt sich und weiß, dass man dann nachher nicht mehr, nachher nicht mehr imstande ist, zum Beispiel auf Kinder aufzupassen. Ja? Dann geht es um ein bestimmtes Delikt. Oder im Buch AT1 haben wir im Kapitel 21 in der Randzahl 17 einen Schrankenwärter, der betrinkt sich und kann dann den herannahenden Zug, also den Schranken, nicht entsprechend bedienen beim herannahenden Zug. Das ist dann entweder vorsätzlich, wenn er sozusagen gezielt auf dieses Delikt gespitzt trinkt, oder aber, das wird der übliche Fall sein, fahrlässig. Dass er getrunken hat oder dass er trinkt und voraussehen kann und voraussehen müsste, dass er nachher außerstande ist, den Schranken, also diese sorgfaltsgemäße Arbeit auszuführen. Das ist dann eine Strafbarkeit wegen eines Unterlassungsdeliktes. Da ist es wahrscheinlich am häufigsten.
Das heißt, eben grober Unterschied zwischen 287 und ALIG ist die Voraussehbarkeit der späteren gefährlichen Tätigkeit. Und bei der ALIG selbst kann man unterscheiden zwischen vorsätzlicher ALIG und fahrlässiger ALIG. Bei der vorsätzlichen ALIG betrinke ich mich vorsätzlich und begehe anschließend ein Vorsatzdelikt. Ich bin wegen Vorsatz strafbar, trotz Schuldunfähigkeit. Dafür brauchen wir ja eben die ALIG. Fahrlässige ALIG bedeutet, ich betrinke mich fahrlässig und begehe danach ein Vorsatzdelikt. Oder ich betrinke mich vorsätzlich und begehe danach ein fahrlässiges Delikt. Das heißt, wir haben beide Variationen. Und wenn ich mich aber fahrlässig betrinke und danach ein Vorsatzdelikt begehe, bin ich ja trotzdem nur wegen dem Fahrlässigkeitsdelikt strafbar, oder? Weil der Zeitpunkt der Straffähigkeit, sage ich ja mal, wird auf den Zeitpunkt des Betrinkens abgestellt. Das heißt, im Zeitpunkt, wo ich mich betrinke, handle ich ja nur fahrlässig, auch wenn ich später ein Vorsatzdelikt begehe. Das heißt, ich bin in dieser Konstellation nur wegen dem Fahrlässigkeitsdelikt strafbar. Wenn ich mich aber mit dem Vorsatz betrinke, später betrunken auch eine gefährliche Tätigkeit vorzunehmen, und auch wenn ich diese dann nur fahrlässig wirklich ausführe, also wirklich dann eigentlich nur ein fahrlässiges Delikt im Endeffekt begehe, bin ich trotzdem wegen Vorsatz strafbar. Stimmt das so?
Die Idee der Actio Libera in causa ist, die Tathandlung ist das sich betrinken. Wenn Sie das im Kopf behalten, dann ist eine vorsätzliche Actio Libera in causa immer und nur dann gegeben, wenn man sich vorsätzlich im Hinblick auf das spätere Delikt, egal welcher Art dieses Delikt ist, betrinkt. Bei der fahrlässigen Actio Libera in causa ist das sich betrinken fahrlässig. Das sich betrinken, es ist die Tathandlung, das sich betrinken. Das muss vorsätzlich sein bei der vorsätzlichen Actio Libera in causa als die Tathandlung, bei der man sozusagen das spätere, Klammer auf, wenn auch später dann nur Fahrlässigkeitsdelikt begeht, es wird meistens dann auch ein Vorsatzdelikt sein übrigens. Wenn man sich betrinkt um dieses Delikt später zu begehen, wird auch das spätere Delikt ein Vorsatzdelikt sein, typischerweise. Ja? Weil ich trinke nicht, um dann fahrlässig zu sein. Man würde dann sozusagen einfach sich fahrlässig verhalten. Ja? Also ich würde sagen, das kommt kaum vor. Aber grundsätzlich blicken Sie auf die Situation des Sich-Betrinkens. Ist hier Vorsatz gegeben beim Sich-Betrinken mit der Voraussicht auf ein bestimmtes Delikt, Vorsatz auf die Begehung, auf die anschließende Begehung eines bestimmten Deliktes, oder ist Fahrlässigkeit gegeben beim Sich-Betrinken im Hinblick auf ein späteres Delikt? Bei 287 ist es so, dass es im Hinblick auf Vorsatz oder Fahrlässigkeit auf das spätere Delikt ankommt. Man haftet wegen des späteren Delikts aufgrund dessen Fahrlässigkeit oder aufgrund dessen Vorsatzes. Dass man, also die Fahrlässigkeit oder die, den Vorsatz, die man dann beim späteren, bei der späteren Deliktsbegehung sich zu Schulden kommen lässt. Während das Sich-Betrinken immer fahrsätzlich oder vorsätzlich ist. Ja? Selbstgesteuert. Und bei der Prüfung des Delikts, das mit 287 verbunden ist, da muss ich dann schauen, habe ich jetzt im Zustand von 287 volle Berauschung, habe ich jetzt ein Vorsatzdelikt in Kombination mit 287 begangen oder habe ich ein Fahrlässigkeitsdelikt in Kombination mit 287 begangen. Also es geht anders, jetzt wieder zurück zur Actio Libera in Causa. Bei der Actio Libera in Causa ist der Blick für Vorsatz oder Fahrlässigkeit die Trinksituation selber. Vorsätzliche Actio Libera in Causa ist gleich Haftung für ein Vorsatzdelikt. Immer dann, wenn man beim Trinken im Hinblick auf die dadurch entstehende volle Berauschung Vorsatz hat, im Hinblick auf die entstehende volle Berauschung plus die Enthemmung, die damit verbunden ist, für ein bestimmtes Delikt. Vorsatzdelikt. Auch wenn man dann im Zustand des Berauschens selber nur noch fahrlässig handeln sollte. Es geht um das, was ich beim Betrinken ernstlich für möglich halte und mich damit abfinde. Und es geht bei der fahrlässigen Actio Libera in Causa, bin ich beim Betrinken fahrlässig im Hinblick auf ein späteres Delikt und ich hafte dann auch immer nur wegen Fahrlässigkeit.
Jetzt so beim Zuhören habe ich mich gefragt, das ist ja eben sehr schwer abzugrenzen, fahrlässige Alik, vorsätzliche Alik 287. Wenn ich mich also vorsätzlich betrinke, weil ich möchte gern den Y umbringen, und das kann ich eben besonders gut, wenn ich alkoholisiert bin, wenn ich im Vollrausch bin, und dann am Weg zum Y aber fahre ich den A nieder, ich habe ihn nicht gesehen, ich habe ihn übersehen, ich habe ein Stoppschild übersehen, wie auch immer. Und dieser ist jetzt schwer verletzt. Er ist nicht tot, aber er ist schwer verletzt. Wie prüfe ich das dann? Ist das eine Alik?
Das ist eine super Frage übrigens. Ja. Actio Libera in Causa ist es nicht. Warum? Weil genau diese Verbindung nicht besteht. Also diese Verbindung, ich betrinke mich und mache mich zum Werkzeug, die besteht ja gerade nicht für diesen Unfall. Und da ist es ein 287. Für den Unfall habe ich einen glatten 287. Ganz eindeutig. So, jetzt stellen Sie sich den Fall vor. Man betrinkt sich im Sinne einer fahrlässigen Actio Libera in Causa. Also Beispiel. Ein chronisch prügelnder Ehemann, der immer, wenn er betrunken ist, seine Frau halb bewusstlos prügelt. Betrinkt sich wieder. Mit im Kopf dabei, naja, diesmal wird mir das nicht passieren. Ich glaube, der Fall ist gar nicht so selten. Ja? Im Kopf hat er dabei, diesmal bin ich friedlich. Ja? Und trinkt und trinkt und trinkt und dann trinkt also fahrlässig. Er hätte voraussehen müssen nur, dass er dann wieder prügelt. Also blendet das aus, hat keinen Vorsatz auf das spätere Delikt, sondern ist, was das spätere Delikt betrifft, eben beim Trinken in reiner Fahrlässigkeit. Und dann würde das ja bedeuten, dass wenn er trinkt und dann nachher doch wieder seiner eigenen naiven Erwartung aggressiv wird und machen wir es krass und seine Frau tötet, dann im Vollrausch, dann wäre, wenn man sagt, aha, fahrlässige Actio Libera in Causa, du bist fahrlässig im Hinblick auf eine bestimmte Deliktsbegehung, du machst dich fahrlässig zu einem Werkzeug für eine bestimmte Deliktsbegehung, dann würde er nach einer fahrlässigen Actio liberae causa ja nur wegen des Fahrlässigkeitsdelikts haften. Und jetzt kommt, um die Verwirrung vollständig zu machen, der 287 schon wieder ins Spiel. Warum? Denn jede Actio liberae causa ist ja auch ein 287, vergessen Sie das nicht. Actio liberae causa ist ja letzten Endes immer ein Trinken und nachher begeht man ein Delikt im Zustand der Zurechnungsunfähigkeit mit einem bestimmten Deliktsbezug. Dieser bestimmte Deliktsbezug schadet aber wiederum nichts bei 287. Das heißt, letzten Endes dürfen wir bei diesen Delikten auch den 287 nicht außer Acht lassen. Denn er hat sich letzten Endes selbst gesteuert, also vorsätzlich oder fahrlässig, ja, betrunken im Sinn des 287 und hat nachher in diesem Zustand eine Rauschtat begangen. Wir haben also einen 287 auf jeden Fall auch erfüllt. Nur bei einer vorsätzlichen Actio liberae causa geht natürlich diese vorsätzlich, falls sie wirklich passiert und falls sie wirklich nachweisbar ist, das wird nicht so oft sein, geht die natürlich vor. Mit dieser höheren Strafbarkeit, mit dieser gezielten Trinksituation, die mich selber ganz bewusst vorsätzlich zum Werkzeug macht. Im Fahrlässigkeitsbereich wären wir, wenn es nach einer fahrlässigen Trinksituation zu einer Vorsatztat kommt, und deswegen die fahrlässige Actio liberae causa nur zu einem Fahrlässigkeitsdelikt führen würde mit einer minderen Strafe, dann kommt dieses Auffangdelikt 287 natürlich schon zum Zug. Dann müsste man sagen, fahrlässige Trinksituation, im Anschluss eine Vorsatztat begangen, vorsätzliche Tötung vielleicht sogar, vorsätzliche Körperverletzung, vorsätzliche Tötung, denken Sie an diesen prügelnden Ehemann, und dann haftet aber immerhin mit bis zu 3 Jahren für dieses Anschlussdelikt. Und nicht nur für die fahrlässige Tötung, die aus der Actio liberae causa käme. Es hängen also diese Dinge schon zusammen. Sie sind nicht ganz scharf abgrenzbar. Nur wenn ein bestimmter Deliktsbezug bereits vorhanden ist in der Trinksituation, ist die Actio liberae causa zumindest auch gegeben. Das ist, glaube ich, der Knackpunkt, wo man jetzt nicht scharf trennen muss, sondern sagen können, bestimmte Fälle von 287 sind auch Actio liberae causa. Ich glaube, so müsste man das jetzt sehen. Da bin ich aber jetzt das erste Mal drauf gekommen, das ist ja auch interessant, bei den Podcasts lernt man immer wieder etwas dazu. Und das ist auch jetzt so.
Wie geht's dir, genauso. Sarah? Geht mir genauso. Ich habe viel gelernt. Es ist sehr praktisch, das noch vor der Prüfung alles zu hören. Es ist nicht leicht, scharf zu trennen, aber es ist eben vor allem hinblicklich der Actio liberae causa auch immer unterschiedlich notwendig. Aber danke auf jeden Fall. Ich habe jetzt um einiges mehr Klarheit.
Ja, ich bedanke mich bei dir auch. Ich habe auch einiges mehr Klarheit und dann in diesem Sinne Prost.
Prost.